ARD.
Norbert, nein. Norbert. 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 Bei der allgemeinen Unordnung, die heutzutage herrscht, bei diesem Chaos, das zu einem rüberschwappt, hat man das Radio erst einmal eingeschalten. Da frage ich mich schon, wozu das alles?
Du meinst, wozu wir hier in diesem abgewrackten Dino-Park die Plastiksäure abschruppen?
Nein, Norbert, ich rede von größeren Zusammenhängen.
Warum der Herr Andreas diesen verlassenen Vergnügungspark wieder instand will setzen? Der Herr Andreas hat halt auf glücklich-unglückliche Weise sich was ererbt.
Das weiß ich doch.
Harald, die Schimmelteufel hat's mir anvertraut.
Hör mir bloß auf mit dieser Schimmelteufel. Spaziert im Park herum, während wir hier für sie schuften.
Hat eine ordentliche Summe ihr gezahlt, damit wir alles picobello hier.
Norbert, das ist was Allgemeines. Und sitzt doch allen etwas drin im Hirn. Schau rein mal da in die Gesichter, all der durch die Städte taumelten. Schau rein ins ausdruckslose Antlitz, all der willenlosen Ameisen, die durch die Straßen ziehen. Schau rein! Scheiße!
Frau Schimmelteufel.
Wollt nur kurz nach dem Rechten sehen?
Wir schrubben. Schrubben wie verrückt.
Befreien Sie die Dinosaurier aus ihrer schimmligen Ummantelung.
Da meine Anwesenheit hier hoffentlich nun nicht mehr nötig, werde ich erst einmal zurück da ins Büro. Gibt andere Reinigungsaufträge noch. Die brauchen etwas Zuwendung.
Und beißt man sich an ihr, der Wirklichkeit, beißt man sich dran die Zähne aus, passt man nicht auf. Gerade bei meiner ermittlerischen Tätigkeit als Kriminalbeamtin muss man oft lang genug zubeißen, bis sie, die harte Wirklichkeit, sich zeigt. Und ist die Krux der Sache, dass ich als Staatsorgan, als ordnungsschaffende Instanz, kann immer nur im Nachhinein erst in Erscheinung treten. Erst wenn so ein Verbrechen mal geschehen ist, kann die Ermittlerin auch in Aktion dann treten. Die Tat muss schon getan, der Überfall schon Fall, der Mord müsse da schon gemordet sein. Dann tritt sie erst auf, weil ohne ein Verbrechen auch kein Fall. Und ohne Fall ist sie als Inspektorin gänzlich fehl am Platz. Weil das Verbrechen in der bloßen Möglichkeit, das interessiert mich nicht. Und spüre ich auch noch so deutlich, weil für so etwas, da habe ich dank meiner jahrelangen Tätigkeit, habe ich für die Wahrscheinlichkeit, dass eine Straftat sich vollzöge, habe ich als Frau Inspektor durchaus schon ein Sensorium mir anverleibt. Spüre ich auch noch so deutlich, dass es bald mal wieder so weit, muss ich trotzdem den Schuss, den Stich, die Explosion erst abwarten. Und blickt man drum dann gänzlich anders auf die Wirklichkeit da draußen. Als wäre alles schon passiert. Als wäre alles schon im Nachhinein. Als läge die Tragödie schon hinter uns. Als hörte ich die Stimmen von den Toten aus den Lebendigen raussprechen. Denkt sie, das heißt jetzt ich, denk ich da in mir drin, und dass das heute vielleicht ein Glas zu viel, dass sich die Frau Inspektor zur Stärkung ihrer inneren Stabilität hat in sich reingegossen.
Höchsttemperaturen von weit über 30 Grad im Schatten.
Das ist das Jahr des Eismanns.
Mein Lieblingstier heißt Winter.
Hörspiel in zwei Teilen von Ferdinand Schmalz nach seinem gleichnamigen Roman. Teil 1.
Heute läuft nur Scheiß im Radio. Ich brauch mein Leben nicht, Alter.
So depperte Eierschädeln, oder?
Er, Franz Schlicht, sieht sich in seinem Innersten, in seiner tiefsten Prägung als, wie man so sagt, Wüstencharakter.
Dann geh doch einfach vorbei, Alter. Was schaust du so blöd?
Sieht allerdings darin sich als Gewordenen.
Ja, Omi.
Genauer gesagt, denkt er sein Schicksal als von einem Moment, einem Augenblick ausgegangen ist.
Du sollst Omi fahren, Alter.
An diesem Punkt, Sekundenbruchteil, an dieser Gabelung seines Lebens stellten sich die Weichen. Da fuhr er ab. Dieser Charakterzug mit ihm.
Am Rand der Stadt. Halbwildnis. Brachland.
Da nahmen sie, diese Entwicklungen, die schicksalhaften, ihren Ausgangspunkt, an deren Endpunkt er nun steht. Oder besser, der schwache Charakter, als den er sich heute sieht.
Reihenhäuser wie Gefängnisblocks.
Und gerade weil sich in ihm diese Gewissheit eingenistet hat, dass seinem Schicksal und Charakter nicht zu entkommen sei, dass er sich selbst, wie man so sagt, nicht entkommen könne, egal in welchen Zug er steigt, dass keiner ihn auch einen Meter nur von seinem Charakter entfernen könnt, darum begann er nun, sich seiner Prägung, dieser ungewollten Schuld, nicht mehr zu schämen. Im Gegenteil.
Dickflüssig. Liegt die Luft hier in den Straßen? Die Reifen schmatzen am glühenden Asphalt. Als würde er, der flüssige Asphalt, am Ende dieser Straße Wellen in die Luft schon schlagen.
Der Schlicht lässt sich jedoch von außen nichts ankennen von seiner inneren Gewissheit. So wirkt er nun, ganz seinem Namen treu, geradewegs die Schlichtheit in Person.
Hat sie, die Auswahl bunter Eis am Stiel, es erstmal in die tiefgekühlten Kundinnen.
Und steht in der vom Schweiß durchnässten Eismann-Uniform jetzt vor der Tür des nächsten Kunden.
Herr Dr. Schauer.
Und blättert nach in seinen Unterlagen in dem Kalender in der abgenutzten Hülle drin aus Kunstleder, wo vorne drauf das Firmenlogo prangt. Unter dem Namen Dr. Schauer steht dort doppelt unterstrichen
Reragu.
Reragu.
Franz, Schlicht. Tiefkühlkost. Wie immer. Im Kühlkasten hat kaum noch etwas Platz.
Umgerechnet fast ein ganzes Reh.
Übelster Gefrierbrand.
Haben Sie die alle selbst? Die Jagdtrophäen?
Der da oben, überm Eiskasten. 12 Ender. Der wollte nicht mehr. Hat sich von mir erschießen lassen. Der wusste ganz genau, dass ich auf dieser Lichtung stehe. Hat das Gewehr in meiner Hand gesehen. Der Hirsch ist auf mich zu, die Brust herausgestreckt, bis ich hab abgedrückt. Bis ich die Kugel da in seinen Leib hineingedrückt hat dann. Der wollte nicht mehr.
Gut, dann...
Erhabenheit bis in den Freitod.
Hat mich gefreut, ich muss...
Mich hat der Krebs.
Tut mir sehr...
Da in der Lunge drin. Hat sich in mich hineingefressen. Ein sogenannter hoffnungsloser Fall. Das Ablaufdatum überschritten. Kennen Sie die angenehmste Weise, um in die Jagdgründe, die ewigen, zu wechseln?
Da habe ich drüber noch nicht nachgedacht.
Ich werde heute noch 3 Schlaftabletten nehmen, um mich dann da in diesen Kühlkasten zu legen. Die Kälte bei langsam schwindendem Bewusstsein macht es angeblich dann ganz leicht. Nur ist mir der Gedanke unerträglich, dass ich dann irgendwann hier drin gefunden wird. Womöglich noch von meiner Tochter. Dass man vielleicht dann glauben könnte, dass es die Hitzewelle war, die mich da in den Eiskasten hineingetrieben. Und möchte doch auch, wie er, der Hirsch, so eine erhabene Entschlossenheit auch da im Freitod noch ausstrahlen.
Warum erzählen Sie mir das alles?
Weil man mit Ihren Möglichkeiten, Ihren tiefkühl-unternehmerischen Möglichkeiten, einen Transport des Leichnams doch in Angriff nehmen könnte, um ihn an einem wohlgewählten Ort, oben auf der Hubertuswarte, dann bei Nacht und Nebel auszusetzen. Wenn dann die ersten Sonnenstrahlen mich erwischen würden, würde ich ganz langsam wieder auftauen. Was des Weiteren mit mir passiere, wäre für mich von nachrangigem Interesse. Es würde wohl irgendein Passant mich schlussendlich entdecken und die Behörden dann verständigen. Natürlich würde dabei eine nicht kleine Summe, die ich angespart, für Sie rausspringen.
und spürt noch immer diese Kälte in den Fingern. Er, der Schlicht, als er schon wieder da in seinem Kühltransporter sitzt.
Morgen Abend, sobald es dunkelt, holen Sie mich ab.
Greift mit den halb gefrorenen Fingern jetzt da in die Tasche rein von seiner Uniform, wo noch mal kälter dieser Kellerschlüssel drinnen liegt. In seinem Kopf gefrierbrand jetzt.
Was wohl mit all dem Reh-Ragout passieren wird?
Es muss das Natürliche, muss nicht das Gute sein auch.
Und wieder da im Feuerwerksladen drin, dort zwischen all den Kisten voller Knallkörper, dort sitzen sie. Der Schlicht und er, der Feuerwerker Fabian.
Weil das Natürliche kann doch das Schrecklichste auch sein. Und natürlich kann sich das Natürliche von seiner schlimmsten Seite zeigen auch. Nur weil die Leute sich ihre Natur verklären wollen, weil ihre Vorstellung einer Natur nicht über die Hecken ihrer kleinen Gärten hinaus noch reicht.
Oder Fabian.
Heißt nicht, dass automatisch das Natürliche das
Fabian.
Bessere sein muss.
Fabian, da. Da hinten habe ich Huschen sehen.
Da muss es sich verkochen haben. Der Kanari, dieser Rotfaktorige.
Hab ihn nur noch nicht zu Gesicht.
Flüchtig. Vogelfrei, seit er mir ausgekommen ist. Mit Feuerwerksland.
Irgendwo im Unterholz des Ladens muss es hausen. Dieses Federvieh.
Muss, was man gemeinhin einen natürlichen Tod nennt, nicht von vornherein das Bessere auch sein. Wenn man mich fragt, so wäre ein unnatürlicher Tod das weitaus Liebere mir. Je unnatürlicher so ein Tod, umso verständlicher wäre er mir. Weil, dass der Tod etwas Natürliches, etwas Gewachsenes sei, kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Und ist darum dieser Begriff, natürlicher Tod, den sich die Leute so gerne in die Münder legen, ist nur ein Tod von Kleingarten-Natürlichkeit.
Und?
Nur Schilling-Raketenstiel. Das Innere ist mir immer schon unerklärlich und unheimlicher als alle äußeren Faktoren gewesen. Äußere Gewalt, die ich klar zuordnen kann, ist mir weit lieber als irgendein geplatztes oder gewuchertes oder verstopftes irgendetwas da in meinem Körperinnenraum. Und wenn ich schon nicht anders kann, als zu sterben, dann will ich so unnatürlich wie irgend möglich sterben. Beim Queren einer Straße, von einem Ast getroffen, an einer erbrochenen Damenbinde ersticken oder eben in einem Eiskasten langsam erfrieren, wie er, der Dr. Schauer.
Von mir aus soll er doch. Nur was hab ich damit zu schaffen?
Es ist geradezu deine Pflicht als kultivierter Mensch, dem Schauer zu dem gewünscht unnatürlichen Tode zu verhelfen. Die Ausführung seiner Anweisungen, die Aufführung dieses toten Rituals stellt doch eine der größten Kulturleistungen überhaupt
dar. Ich hätte nicht so einen Anfang damit, wollte nur ein Feierabendbier, mehr nicht.
Franz, das ist eine Chance. Nicht nur für dich, das ist eine Chance für uns alle.
Kst! Da hinten bei den Kisten mit den Feuerrädern funkelt rotfaktorisch was.
Süße Fäule, durchzogen von Wacholder, am Gang zum Keller hin.
Am Kellerboden,
vor dem Eiskasten, ein Berg aus Reh-Ragout, darauf das Hirschgeweih, von gammeliger Erhabenheit.
Hätte früher kommen sollen.
Hat über eine Woche zugewartet.
Hat immer nur,
Tasche reingefasst, während routinemäßig er die Runden in der Vorstadt drehte. Getastet nach dem Kältepol in seiner Tasche drin, wo er den Schlüssel hingelegt. Und konnte sie, die dumme Hand, das Tasten nach dem Schlüssel nicht mehr bleiben lassen. Wie eine Zunge nach dem losen Zahn, griff immer wieder sie, die dumme, dumme Hand, hinein in seine Hosentasche. Und hat der Saft,
wo diese Packungen
nicht dicht gehalten,
sich aufgetaut heraus ergossen schon. Das gammlige Geschöpf in einem See aus Bratensaft, in seinem eigenen Saft, liegt es und wartet ja jetzt durch die Brühe auf den Kühlkasten dahinter zu. Mit jedem Schritt ziehen Wellen in der Lache wie Gänsehaut über den Boden. Als er ganz nah am Gammeltier scheucht Fliegen auf, die diesen Raum durchsummen.
Und in ihm drinnen
ein Denken, das wächst wie Eiskristalle bei jedem Schritt, den er jetzt tut. Und öffnet er die Tür zum kalten Herzstück dieses Raums. Darin nur nichts.
Nichts.
Kein kalter Schauer. Nur kalte Luft, die ihm entgegenstürzt.
Das bisserl Geld könnte man sich andernorts weit leichter und auch sauberer verdienen.
Und denkt in sich,
als gäbe es eine Pflicht den Toten gegenüber. Der Himmel ist so leer wie dieser Eisschrank da.
Was machen Sie im Keller drunten? Wo ist mein Vater und wer sind Sie überhaupt?
Franz Schlicht, ich bin der Tiefkühlkostvertreter.
Wie kommen Sie hier rein?
Ihr Vater hat mir einen Schlüssel, damit ich liefern kann, auch wenn er nichts haus.
Das mit dem Schlüssel, das können Sie wem anderen erzählen. Ich kenne ja meinen Vater. Der gibt doch nicht den Schlüssel her an irgendeinen fahrenden Vertreter.
Ich lass mich hier in nichts hineinziehen. Das sind Familienangelegenheiten, die familiär, also familienintern zu klären sind.
Wenn Sie nicht augenblicklich mit der Wahrheit rausrücken, dann ruf ich jetzt die Polizei. Dann sollen es halt die Behörden klären, was hier im Trüben liegt.
Ich hab aus einer Schwäche heraus, aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus, ihm meine Hilfe angeboten. Und so wird's einem dann gedankt. Greift dann der lange Arm einer Behördlichkeit nach dieser hilfsbereiten Hand?
Herr Schlicht, Sie hören mir jetzt einmal zu. Solange ich meinen Vater nicht gesprochen und mich bei ihm höchstpersönlich vergewissern habe können, dass alles hier mit rechten Dingen zugeht, gehen Sie fürs Erste nirgends hin.
Ihr Vater war in letzter Zeit verwirrt. Nicht ganz bei sich. So aggressive Krankheiten, die wüten da in einem Körper drinnen an den unterschiedlichsten Stellen. Die schlagen sich schon gern auch mal aufs Hirn. Das darf einen nicht wundern, wenn die Betroffenen, wenn die dann wunderlich. Die Hitzewelle wird ihr übriges. Bin ihm in letzter Zeit zur Hand. Hab ihm geholfen, wo es nicht mehr ging. Könnte sein, dass der Herr Vater verwirrt irgendwo da draußen ist. Man müsste ihn suchen halt. Und könnte, mein Gott. Ja, könnte ihnen helfen, ihn wiederzufinden.
Der Zahn samt Mensch drumherum hat sie, die Tochter von dem Schauer, kaum interessiert. Nur losgelöst von ihm, dem ganzen Menschen, übten Zähne immer schon auf Astrid eine sogenannte magische Anziehung aus. Und sitzt drum täglich 8 Stunden bei der Frau Dr. Friedrich da im 1. Stock, dort zwischen Lupen, Klemmen und Poliergeräten, im Kunststoffstaub, dort wo die Zahnprothesen in mühevoller Kleinstarbeit gefertigt. Trägt immer einen Zahn mit sich da in der Hosentasche, damit die Hand von ihr, wenn zittrig sie, Nervosität sie schüttelt, sie dann geschwind da in die Hosentasche schlüpft und schnell nach diesem Zahn dort greift, ihn mit den Fingerkuppen dann betastet.
Der Herr Ingenieur Huber, ein überaus korrekter Mensch ist das und ist vielleicht auch die Person, die man am ehesten als Freund von meinem Vater auch bezeichnen könnte. Sie sind seit längerem in regem Briefkontakt. Von Zeit zu Zeit hat er ihn auch getroffen.
Könnt ihr meinen Besuch abstatten?
Der Huber nur etwas eigen, lebt abgeschirmt von dieser sogenannten Außenwelt.
Und steht da? Von Angesicht zu Angesicht steht er, der Schlicht, dem Huber gegenüber jetzt. Da an der Eingangstür zu seinem Reich.
Was wollen Sie?
Schlicht. Hab Ihnen eine Nachricht hinterlassen auf dem AB. Bezüglich des Herrn Dr. Schauer.
Ziehen Sie sich die Fensterpantoffeln über. Obacht! Wenn man wie Sie von draußen kommt, muss sich das Aug gewöhnen erst.
Dann geht es tiefer rein ins Innere. Da
in die
Eingeweide dieses Hauses.
Ich habe aus Sicherheitsgründen mich meiner Fenster entledigt. Das künstliche Licht ist mir ohnehin sympathischer als das natürliche, das vom Zentrum unseres Sonnensystems in mein Haus hineingefallen.
Schemenhaft die Einrichtung, die noch aus Zeiten Hubers Mutter stammt. Die Fenster zugemauert.
Unverfügbarkeit. Das ist ein hohes Gut in Zeiten, in denen man sich seiner Informationsnacktheit, wie ich es nenne, nicht mehr schämt. Weshalb ich penibelst darauf achte, meine Spuren in der sogenannten Öffentlichkeit, dort, wo sie unvermeidbar sind, zumindest so gut wie möglich zu verwischen.
Die Räume kaum bewohnt.
Dass mich nun jemand auf einen höchst diskreten Briefkontakt zu jemandem wie Dr. Schauer, einer Person von allerhöchster Vertrauenswürdigkeit, anspricht, das hat bei mir durchaus ein Interesse dafür geweckt, wer das denn sei, der mir da auf den Anrufbeantworter gesprochen. Erklären Sie sich!
Geschäftliches. Geschäftliches verbindet mich mit ihm, dem Dr. Schauer. Mich bindet ein, wenn auch mündlicher, so doch verbindlicher Vertrag an ihn, der seit kurzem gänzlich unverfügbar, verschwunden von einem auf dem anderen Tag. Bei allem Respekt für Privatsphäre zwingt mich dieses Versprechen, ihn nun auch ausfindig zu machen.
Wer hat Ihnen meine Adresse verraten?
Schauers Tochter, die verständlicherweise höchst besorgt.
Ich habe die größte Bewunderung dafür, wenn man für seine Worte einsteht. Ein paar hingehauchte Laute durch unseren Mund da in die Welt hinausgespuckt, dass wir es schaffen, diesen flüchtig feuchten Wortfetzen eine Verbindlichkeit zu verleihen, die mehr wiegt als all die Körper, die sie je ausgesprochen. Das ist doch das eigentliche Wunder dieser menschlichen Existenz. Nur, wenn wie heute den Worten nur mehr die absolute Bedeutungslosigkeit zukommt, wenn das, was ich da in quälend langem Strom aus all den Mündern in die Welt rausfurze, sich kaum mehr unterscheide von unseren anderen Ausscheidungsströmen, wenn es wie Scheiße aus den dauerquasseligen Mündern quillt, dass ein Gestank sich überall verbreite, der es nur mehr schafft, etwas über den inneren Fäulnisgrad all der inhaltslosen, leer gemoderten Körper zu erzählen, sind... Ja, besser dran. Könnte man da an der Sprachgülle ersticken. Damit dann endlich wieder Stille herrscht. Sie entschuldigen meine Erregung.
Wann hatten Sie zuletzt Kontakt zu ihm, dem Schauer?
Es ist durchaus nichts Ungewöhnliches, dass ich auf meinen letzten Brief, den ich dem Dr. Schauer habe geschrieben, noch immer keine Antwort habe bekommen. Das ist nun gut 16 Tage her.
Und da haben Sie sich nicht gewundert?
Wie Sie vielleicht erahnen, habe ich es auf den Zustand geschoben, in dem der Doktor sich leider zurzeit befindet.
Nichts? Womit Sie mir noch weiterhelfen könnten?
Es gibt da eine Freundin. Eine gemeinsame, die nicht der Welt wie ich den Rücken zugekehrt.
Wie heißt sie denn, die Freundin?
Frau Dr. Bitter, Anästhesistin. Sie hat den Schauer auch beraten in palliativen Fragen, Schmerztherapie, das ist ihr Fachgebiet. Sie hat mit ihrem Gatten einiges an Erfahrung gesammelt auf diesem Gebiet.
Danke für den Tipp.
Ich hoffe nur, Sie wissen auch, worauf Sie sich da einlassen. Aber Sie kennen ja die Kreise, in denen sich der Dr. Schauer nun einmal bewegt.
Wozu das alles? Diese Festung?
Ich kann doch lesen. Die Zeichen der Zeit lesen. Machen Sie die Augen auf. Sehen Sie nicht, was los ist da draußen?
Das ist mir neu.
Man muss Vorkehrungen treffen. unumgängliche Vorkehrungen.
Ich muss, der Auftrag drängt.
Dann steht er wieder draußen. Er, der Schlichter draußen auf der Straße vor dem Haus, vor diesem hermetisch eingemauerten, und muss sich erst einmal gewöhnen an die Hitze und das Licht und all die anderen Dinge, an denen es Hubers Parallelwelt, diesem finsteren Universum, mangelt.
Körper spenden.
Wie bitte?
Manche, die hier liegen, haben ihren Körper der Wissenschaft gespendet. Ich rate jeder Mann und Frau, sich das bei Zeiten schon zu überlegen. Oder sollen sich nur die Würmer ihr anatomisches Wissen an ihnen dereinst bereichern?
Hab ihnen schon am Telefon...
Ein Freund von Fabian, dem Feuerwerker. Ein Vogelfreund von mir.
Ne, es ginge in dem Fall um Astrids Vater, der seit geraumer Zeit verschwunden. Ein hoffnungsloser Fall, weil in ihm drinnen eine Krankheit fortgeschritten.
Nachdem ich schon 3 Wochen nichts von ihm gehört, mache ich mir nun die allergrößten Sorgen.
Ich bin normal ja nicht für einen derart inoffiziellen Weg zu haben. Doch unter Vogelfreunden wie dem Fabian ist das was anderes. Wir haben tatsächlich einen Unaufgeklärten diese Woche, der auf die Beschreibung passen könnte. Fallen Ihnen Merkmale an Ihrem Vater ein, durch die man ihn dann zweifelsfrei könnte wiedererkennen? Weil auch das Donauwasser seine Spuren hinterlassen hat, da am Verstorbenen.
Und während Tulp ihr einen Augenblick noch schenkt, sich auf den Anblick seelisch einzustellen, während seine Hand schon da am Leichentuch, während die Neonröhre weiter stottert und Astrid schwerer atmet, da sucht die Hand von ihr, sucht nicht wie sonst den Zahn drin in der Tasche, um sich dran zu beruhigen, nein. Die zitternd kalte Hand sucht unter dieser Bahre da im Schatten, dort wo man sie nicht sieht, sucht sie die. Kalte, kalte Hand sucht da die Hand von ihm, dem Schlicht. Und haben sich die beiden Hände da gefunden, halten sich aneinander fest. Und obwohl noch immer kalt die Luft da aus dem Kühlfach strömt, obwohl der Tulp das weiße Tuch nun lüftet und da den Blick freigibt, wird es da zwischen diesen beiden Händen wärmer jetzt. Und beugt sich Astrid unerschrocken über das, was übrig ist von dem Gesicht.
Er ist es nicht.
Wie können Sie sich da so sicher sein?
Na da, an diesem Zahn. Hat meinem Vater erst vor kurzem einen Zahn ersetzt.
Es ist dies nur der letzte in einer längeren Serie an ungeklärten Selbstmorden, seltsamen Selbsttötungsfällen, bei denen sich immer ein Detail findet, das nicht da in den Rahmen passt. Ja, manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass irgendwas da draußen die Leute Lemmingen gleich da in den Freitod treibt, dass etwas sie selbst mordet.
Das stimmt nicht, das mit den Lemmingen.
Was wollen Sie damit sagen?
Dass das nur eine Mär, diese Theorie des Massenselbstmords aufgrund eines Populationsüberdrucks, die sich jedoch hartnäckig hält. Selbst Disney hat das Märchen in den 50ern in einer Tierdoku mit aufgegriffen. Nur weil die kleinen Nager nicht ganz so lebensmüde wie gedacht, hat man sie kamerawirksam über die Klippe dann geschubst.
Ich versuche hier unten nichts in ein Bild zu pressen.
Ich wollte ja...
Mythenbebilderung liegt mir mehr als fern. Ich mache mir kein Bild, sondern versuche, die Bilder nur zu sehen, die sich mir an den Toten zeigen. Was nicht so einfach ist, weil wir gefangen sind in unserer Einbildung. Und habe ich so ein Gefühl, wenn ich hier stehe, mit dem Skalpell in meiner Hand, die Toten zu sezieren, dass ich fast wie ein Kata da im Schneideraum die Bilder, diese Vorgefertigten, dass ich die Bilder unserer Vorstellung von dem Verbrechen, dass ich die Bilder schneide. Immer wieder zerschneide ich die Bilder, um sie dann neu zusammenzusetzen. Das Bild von einer Einschusswunde und das Bild von einem Hämatom und das Bild von einem stumpfen Trauma und das Bild von Lungenflügeln voll Salzwasser und das Bild von Köpfen ohne Körper und das Bild von Körpern ohne Köpfe und das Bild von den Lebenden und den Toten. Und hat man das erstmal verstanden, dass es hier ums Zerschneiden und das Neuzusammensetzen gehe, dass es gerade um diese Nahtstellen gehe, die Bruchlinien, denen man hier folgt, dass man die Körper immer wieder wie einen Film schneide und neu zusammensetzt, dass man hier nicht nur Körper, sondern Körperbilder auch zerlegt, dann sieht man endlich ein, dass da unter ihm, diesem Gesellschaftskörper, dem Lebendigen, dem immer wieder
er sich erneuern, denn ein zweiter Gesellschaftskorpus liegt, der nicht lebendig, der in stetigem Zerfall, der gammelt vor sich hin. Und unter seiner Haut, da tummeln sich die Maden. An diesem Bild von einem zweiten Körper, einem toten Körper der Gesellschaft, an diesem Bild arbeite ich hier.
Danke, dass Sie, also, dass du mich nicht hast unten lassen, da im Totenreich, wieder heraufgestiegen bist mit mir.
Ich hab's. Jetzt braucht's ein Eis. Pistazie? Im Schokomantel. Hätte meine Firma gerade im Angebot. Weil das habe ich mir schon oft gedacht, dass wenn einem auch alle Gründe abhanden kommen und man des Lebens überdrüssig, so hilft zumindest das letzte Anker, sich dann vorzustellen, dass man, wenn man erst tot, bestimmt kein Eis mehr essen kann.
Sieht nicht so aus, als würde es heute noch regnen.
Das Wetter zieht vorbei. Irgendwo im Süden zieht das Wetter meist vorbei.
Die Hitze sitzt wie eine Qualle auf der Stadt.
Eine Abkühlung tät längst schon Not.
Mein Vater hat jedes Mal, wenn ich ihn habe besucht, mir Rehragout serviert. Früher konnte ich es nicht leiden, schon wegen Bambi und der Niedlichkeit der Tiere. Und irgendwann hat es mir nichts mehr ausgemacht, das mit der Niedlichkeit.
Ah, oh, die Kette. Oh.
Der Zahn.
Ja.
Das sind die Nervenenden in den Zähnen.
Aha.
Könnte sein, dass dieser Schmelz schon angegriffen. Mir kann das nicht passieren. Alles Implantate, selbst angefertigt. Seit eines unglücklichen Vorfalls habe ich nur mehr Implantate drin im Mund. Weiß auch nicht, wieso ich das erzähle. Das habe ich niemandem bisher. Manche finden sowas komisch.
Mich schreckt das nicht.
Ich bin schon etwas stolz, dass ich mich quasi selbst repariert.
In Zukunft wird uns das dann noch viel weniger wundern, wenn viele von uns schon zur Hälfte künstlich. Da werden wir ganz andere Teile noch an uns austauschen. Dann werde man mit solchen Kühlwegen, werde man dann da herumfahren von Haus zu Haus, nur dass nicht Tiefkühlkosten mehr drinnen, nein, da werden die Ersatzteile dann ausgeliefert. Was rede ich da gerade für einen Blech? Und bin jetzt erstmal still.
Kürzlich habe ich gelesen, dass unser Ich, dass das eine Erfindung nur der Evolution, um uns vom Aussterben zu retten. Hirnspezialisten hätten mit Hirnstrommessungen herausgefunden, dass unser Ich erst da im Nachhinein, wenn eine Entscheidung schon gefällt, dann würde ich, also es das Ich, erst darüber informiert, was längst entschieden von einer höheren Instanz da drin im Hirn. Als wäre das Ich mit all den Ängsten, den Lüsten und den Wünschen, als wäre das wie dein Gedanke mit dem Eis vorhin, dass es, das Ich, uns nur von diesem Abgrund ablenken soll.
Bewusstsein ist Pistazieneis.
Und sehen Sie sich an. Die beiden schauen tief da in die Augenreihen von ihrem Gegenüber. Um dort vielleicht dann zu erkennen drin, wie diese höhere Instanz im Hirn des Gegenüber sich entschieden hat, um plötzlich und perfekt synchron sich auf einen aufeinander zu bewegen. Die Lippen, diese gut gekühlten zuzuspitzen und sich zu küssen. Weil ihre Hirne das vor ein paar Millisekunden so für sie entschieden, drücken sie jetzt die Pistazien-eisgekühlten Lippen aneinander.
Dort,
in dem Schatten von dem Tiefkühlkosttransporter, umgeben von hitzeflimmerndem Asphalt.
Und fühlt sich an,
als würde sein Herz da drin in seiner Brust.
Als würde es wie der Asphalt
kurz flimmern,
wie eine Spiegelung der Luft
im Wüstensand. Und während sich die beiden küssen,
schmilzt das Pistazieneis da an den Stielen, rinnt der Schwerkraft folgend wie ein kleiner grüngefärbter Bach über die Finger, um dann da zwischen ihnen auf dem Boden in einen kleinen, giftig grünen Pistaziensee zu tropfen.
Erdknollen? Norbert! Erdknollen! Ich fass es nicht!
Was soll denn das sein?
Mir fehlt da die historische Genauigkeit. Gerade in derlei scheinbar unscheinbaren Kleinigkeiten wie der als Erdknolle getarnten Kartoffel da auf dem Mittelalterfest.
Harald, ich sehe nicht das Problem.
Erdknollen, Norbert! Erdknollen! Dabei weiß doch ein jedes Kind, dass die Kartoffel aus der neuen Welt, dass die erst mit Napoleon zu uns gekommen ist.
So kleine Fehler, die können schon einmal passieren. Und stören doch nicht den Gesamteindruck, die große Illusion. Weil doch die Fantasie so Lücken ausfüllt dann.
Fantasie und Illusion, das ist ja wohl das Allerletzte, das mich an derartigen Mittelalter-Reenactments interessiert. Was schwaffelst du daher von Einfühlung und Lückenfüllen? Als wäre das hier irgendein Modellessen-Buffet oder so ein Seitenmalkurs. Mir geht es dabei um weit mehr.
Das tut mir, Harald, tut mir wirklich leid. Weiß doch, wie viel an Zeit und auch an Energie du da hineingesteckt.
Das ist heute außerdienstlich oder besser unterdienstlich, hat sie, die Schimmelteufel, mir noch eingebläut.
Hab drum das Firmenlogo auf dem Firmenwagen abgeklebt.
Observieren, unauffällig observieren. Ihn denn schlicht. Was schreibt die Chefin?
Dass wir ihn schnappen und ihn ihr bringen sollen.
Gänzlich neue Strategie. Ich warte hier mit diesem Häufchen Vogelfutter da in meiner Hand, bis das Kanarienvögelchen, bis das es Hunger kriegt.
Ich nehme mir mal ein Bier.
Langsam, Franz, ganz langsam.
Die Sache mit dem Dr. Schauer gestaltet sich doch etwas schwieriger.
Ist er noch immer wie vom Erdboden verschluckt?
Spurlos, verschwunden. Im Leichenschauhaus, bei deinem Vogelfreund, dem Tulp, hat er sich auch nicht blicken lassen.
Das scheint mir alles mehr als eigentümlich. Das Anormale ist in einer Welt, die Tag für Tag genormter wird, ist kostbar, eine Rarität. Da muss doch so ein Spürsinn da in dir drin anspringen, Franz.
Nur was bringt mir diese ganze Leichenjagd?
Hast du nicht auch von Zeit zu Zeit dieses Gefühl, dass wir nur hier, weil wir noch eine Aufgabe, eine wichtige, wohl auch nicht so wichtige, in jedem Fall aber eine unverzichtbare Aufgabe, in so etwas wie einer größeren Erzählung haben? Franz, du bist da in eine Art Ermittlerrolle reingeschlüpft und musst den Fährten folgen, die dir davor die Füße fallen.
Hast du zu viele Kriminalheftchen gelesen?
Ist ja gut.
Nein! Ich lass mich in keine Rolle reintheatern. Mir sind Erzählungen, ob große oder kleine, sind mir suspekt. Und wenn ich kein Bier mehr trinken kann, ohne in irgendwelche Geschichten reinverwickelt zu werden, dann komme ich halt einfach nicht mehr her. Dann kannst du wieder ganz alleine mit deinen angeblichen Kanari dasitzen.
Ich werde das alles, so schnell es geht, wieder vergessen.
Im selben Augenblick schreit er, der Norbert, da in dem Lieferwagen drin, dort auf der anderen Seite von der Straße.
Da geht das Licht!
Und lässt nun er, der Harald, den Motor an,
bringt ihn auf Drehzahl, bis er heult. Dann lässt er erst die Kupplung kommen, dass sie, die Reifen, sich kurz durchdrehen auf dem glühenden Asphalt, bis sie den Grip dann wiederfinden. Und dieser Lieferwagen quietschend aus dem Parkplatz raus. Und einen U-Turn auf die andere Straßenseite, wo Norbert wie ein Windhund aus dem Wagen springt und diesen Sack, den er schon längst parat, stülpt ihn dem Schlicht jetzt über den Kopf und stößt ihn in den Kofferraum, wo er gekrümmter Haltung liegen bleibt. Oft sind es diese kleinen, unscheinbar kleinen Reize wie so ein Duft, ein flüchtiger nach Chemikalien und kann nicht anders, als sich nun zu erinnern dran, wie das gewesen ist vor Jahren, als er und sie, die Schimmelteufel, der Ministerialrat Kerninger und ich, sind aufeinander schon einmal geprallt.
Der Schimmel kam erst mit der Zeit. Der Teufel war schon vorher da. Sabine Teufel hat klein angefangen.
Schimmelteufel. Reinigungen aller Art. Wenn sie, die Schimmelteufel, sich mit einem Wort beschreiben sollte, dann wäre für sie das wohl das Wort
vertrauenswürdig.
Und ist gerade in der Reinigungsbranche die Vertrauenswürdigkeit ein hohes Gut.
Bekommt man schon so einiges zu sehen von den verborgenen Seiten all der Lebensformen, deren öffentliche Ausgestaltungen nur die Spitze eines Eisbergs sind, der noch weit tiefer reicht.
Das war es auch, was sie vor Jahren in Gittis Eck Franz Schlicht erzählte. Dass er sich wundern wird, was sie nicht alles schon gesehen.
Und da rede ich jetzt nicht von Spiegeln überm Bett, Honigspendern am WC oder versteckten Plüschtierzimmern.
Geht die zwei Flügel noch?
Nazi-Weihnachtsschmuck. Gibt Leute, die sammeln Nazi-Weihnachtsschmuck für teures Geld.
Nazi-Weihnachtsschmuck?
Nazi-Weihnachtsschmuck!
Es sei nämlich der Nazi-Diktatur das Weihnachtsfest ein Dorn in ihren deutschen Augen drin gewesen. Der Glaube, dieser Christliche, an die Geburt ihres Erlösers, das habe ihnen doch zu sehr dann abgelenkt von diesem eingeborenen Erlöser, den sie, die Nazis, doch unbedingt in Hitler drin erkennen wollten.
Ein Kunde von mir. Ich sage nur Ministerialrat, in leitender Funktion. Festlich beleuchtet ihn am Schrank im Schlafzimmer. Allwöchentlich muss ich behutsam die Christbaumkugeln von ihrem Staub befreien.
So Leute muss man an den Kronjuwelen packen.
Man müsste ihm die Kugeln nur entwenden. Und will er sie zurück, dann soll er zahlen. Der geht auch nicht zur Polizei, gerade in seiner Position als öffentlicher Entscheidungsträger.
Und schmiedeten die beiden an jenem Abend da in Gittis Eck ihren Plan, den sogenannten Wasserdichten. Wie sie dem Kerninger seinen eigenen alten Nazitant als neuen Nazitant verkaufen müssten. Wie sie ihm mit einem Foto seiner eigenen Christbaumkugeln eine Geschichte mit auftischen müssten, um ihm die sprichwörtliche Katz im Sack dann zu verkaufen. So knöpften sie, die Schimmelteufel und der Schlicht, knöpften sie dem Ministerialrat Kerninger mit betrügerischem Geschick eine Unsumme für die bizarren Antiquitäten ab, die er doch selber schon besaß. Nur dass das etwas kurz gedacht, dass er, der Kerninger, keinerlei Freunde bei der Polizei, zu denen er in heiklen Fällen wie dem diesen gehen kann. Freundinnen da drinnen bei der Polizei, wie mich? Und musste ich ihm, dem Schlichtrum, damals unmissverständlich klar auch machen, dass sie damit nicht durchkommen.
Am Ende dieser Woche hat er, der Kerninger, sein Geld wieder zurück.
Und zwar die volle Summe.
Kein Problem.
Nur, dass die Schimmelteufel samt dem Geld verschwunden war. Weshalb er nach wie vor die Runden da im Tiefkühlkosttransporter dreht und Überstunden abstottert, damit er irgendwann vielleicht raus aus dem Minus wiederkommt, dass er sich bei dem Kerninger hat aufgerissen.
Scheiße.
Und wieder angekommen in der Gegenwart, jetzt rausgerissen aus der bitteren Erinnerung, hat man den Schlicht gepackt, gezerrt, geschubst und äußerst unsanft dann mit einem Schlag da in die Kniekehlen, dass seine Knie reflexhaft eingeknickt, hat man ihn hingesetzt auf einen Hocker oder Stuhl. Er weiß es nicht genau, weil er ja immer noch nichts sieht mit diesem Sack da auf dem Kopf.
Schön, dass du zu mir zurück.
Und zuckt vom ersten Wort, vom ersten Laut schon, zuckt es jetzt vom Ohr da durch den Körper von dem Schlicht und reißt mit einem Ruck jetzt ihm den Sack vom Kopf, dass dann sein Blick da auf das Blutbad vor ihm fällt.
Wo bin ich?
Das sieht jetzt auf den ersten Blick, sieht das jetzt schrecklich aus. Das gebe ich zu. Das absolute Grauen. Blut da an der Wand.
Und auch hier auf dem Teppichboden. Brocken Fleisch. Knochensplitter. Kann einem schon mal schlecht.
Bindet mich los!
Und macht sich dann da drin, macht sich die Angst dann breit, dass wir die Nächsten, dass wir ja auch nur so ein blutgetränkter Brocken Fleisch, der da im nächsten Augenblick zerfleischt, schon auf dem Teppichboden liegen könnt. Und dreht die Angst, dreht unser Magen um, weshalb dann durch die Magendrehung bei uns erstmal ein Würgereflex. Huch, jetzt wäre ich da fast reingetreten.
Was soll das hier?
Wir, die Firma Schimmelteufel, kümmern uns um Tatorte wie diesen. Bereinigen, was von einer solchen Schreckenstat zurückgeblieben. Nur, und jetzt hör gut mir zu, Franz. Ist sie die Welt auch voller Schmutz? Gibt es doch eine Reinigung? Und gibt es Kräfte in der Welt, die immer wieder sich drum kümmern, dass alles dann ins Reine? Wie Ameisen den Waldboden von all der Fäulnis und Verwesung aufs täglich Neue sie befreien, so wirke auch ich. Ich bin die Ameise der Welt. Ich bin ein ganzer Haufen.
Danke.
Danke.
Was danke?
Kein Reinigungsbedarf, weil was ich gern bereinigt hätte, liegt schon zu lang zurück.
Schwamm drüber.
Sagt sich halt leichter, wenn man das Geld, das ich noch abzahle, so gut hat investiert.
Der Kerninger war auch nicht auf den Kopf gefallen und konnte sich recht schnell denken, wer ihm, dem Schlicht, hat diesen Tipp zu seinem Christbaumschmuck gesteckt. Nur hab ich mein Teil schon investiert gehabt, das Unternehmen schon gegründet. Da hat der Kerninger gedacht, warum nicht diese heikle Situation zu seinem eigenen Vorteil nutzen. Und könnte jederzeit mir wieder deinen Staub, aus dem ich aufgestanden bin, könnte mir wieder runterzerren. Wie es der Zufall gerade wolle, treffe es sich aber gut, dass ich mit seinem Geld ein Reinigungsunternehmen habe gegründet, weil er so manches hätte, was er reinwaschen wolle.
Ich will von all dem gar nichts wissen.
Na, da schon her. Jetzt wird's aber spannend. Harald?
Jawohl.
Sag, was du mir erzählt hast mit der Tochter.
Dass ich ihn mit der Tochter von dem Schauer hab gesehen?
Ja, aber wie?
Wie?
Ja, wie du sie gesehen?
Ja, zusammen.
Ja, aber welches Wort hast du?
Ja, das weiß ich nicht mehr, welches Wort.
Vertraulich. Hast du doch gesagt, dass du die beiden sehr vertraulich hast gesehen.
Ja, jetzt, wo sie, Frau Chefin, es gesagt, da fällt's mir wieder ein. Vertraulich. Sehr vertraulich sogar.
Was geht das dich und deine Putzkraftlackel an?
Ich weiß aus sicherer Quelle, dass er, der Kerninger, mit ihm, dem Dr. Schauer, dass die was Krummes hatten, die im Laufen. Und wer die Gelegenheit, ihn endlich loszuwerden, wenn's auffliegt. Nur, dass der Schauer von einem auf dem anderen Tag ist er verschwunden. Und da im selben Augenblick lässt du dich mit der Tochter blicken. Franz, spuck's aus. Was hast du mit dem Schauer dazu schaffen?
Nichts! Das ist so lächerlich. Er war mein Kunde, hab ihn beliefert. Rerago! Als er verschwunden, hat Schauers Tochter Astrid mich gebeten, ihn ausfindig zu machen.
Die können dich auch hier verschnürt auf diesem Tatort liegen lassen, wenn dir das lieber...
Pass auf!
Na, gut, jetzt, wir entspannen uns jetzt alle mal wieder, ja? Egal, was sie dir zahlt, ich zahle das Doppelte. Wenn du den Schauer aufgespürt, bringst du ihn erst einmal zu mir. Kapiert?
Und nickt er jetzt, der Schlicht. Weil dass er heute noch da in der Blutlache soll liegen, mit dem Gedanken kann er sich nicht wirklich anfreunden. Und fallen.
Hitzewarnung für den Großraum Wien.
Fallen härter drauf.
Warnstufe 3. Temperaturen klettern heute wieder weit über 40 Grad.
Fallen drauf da auf den Kopf von ihm, dem Schlicht, die Sonnenstrahlen.
Kinder und ältere Personen sollten heute unbedingt die pralle Sonne meiden.
Und steht die Sonne direkt über seinem Scheitel im Zenit. Von dort aus fallen sie, die Strahlen, runter schwer, fallen aus der Sonne raus. Da auf den schweren Kopf von ihm.
Das körperinnere Kühlsystem kommt heute an seine Grenzen.
Weil dieses Licht, das da die Sonne runterwirft auf ihn, weil das halt nicht nur Welle, sondern Teilchen auch. weil es ja beides ist, das Licht. Drum trifft es ihn, den schlicht, jetzt doppelt hart.
Nehmen Sie genügend Flüssigkeit zu sich.
So streift der Schlicht nun durch die Vorstadt Gasse um Gasse, auf der Suche nach dem Tiefkühlkosttransporter, den er hat gestern, bevor die beiden Jungs von ihr, der Schimmelteufel, ihn gekidnappt, hat er ihn irgendwo hier draußen abgestellt.
Und jetzt kommt mal Musik zur Abkühlung.
Von all dem schweren Licht ist ihm der Hinterkopf ganz sumpfig schon.
Das Bild vom Köpfen.
Was ist denn das?
Das muss noch immer dieser Schlag, den er da im Transporter abgekriegt.
Ich muss raus aus der Sonne.
Als plötzlich, wie aus dem Nichts,
ein Kind.
Mutter oder Vater seelen allein. Nur dieser Hund, auf dem es reitet, als wäre es ein Pony, dreht gemächlich seine Runden auf dem leeren Parkplatz. Es, das Kind, in Seemannsuniform. Ein Parkplatz menschenleer. Nur so ein Unfallauto, das irgendwer hier schon vor längerem hat abgestellt, rostet vor sich hin. Dahinter ausgeblichen eine alte Werbetafel für eine Fernsehshow. Darauf in großen Lettern eine Frage.
Zerstört
die Wirklichkeit ihr Leben?
Wirklichkeit ihr Leben?
Bist du der Eisverkäufer?
Ja.
Wo ist der Wagen, Eisverkäufer?
Das weiß ich nicht.
Das ist nicht gut, weil man doch wissen muss, wo sie die Dinge sind, die man sein eigen nennt.
Der Wagen ist doch nur geliehen. Von ihr, der Firma, bei der ich angestellt.
Das heißt, dass er den Eiswagen mit all dem leckeren Eis am Stiel darin, dass du den Wagen vorher schon nicht hast besessen. Du warst ja schon auf Null, bevor wir Minus dann gerechnet. Hast weniger als nichts. Dann ist man schwer verschuldet. Solltest dich drum nochmal konzentrieren, um ganz scharf nachzudenken, wo dein Wagen denn geblieben sei.
Ich bin so furchtbar durstig. Gibt es hier einen Brunnen irgendwo?
Shh, hörst du das? Ich und der Arthur, da mein Colli, legen unsere Ohren an allen Ecken dieser Stadt. Legen wir die Ohren auf den Boden und hören es. Das Rauschen von einem Bach fließt unterirdisch. Die Alten haben noch geglaubt, dass dieser Bach, dass der dort an der Quelle, dass das der Eingang in das Reich der Toten wäre. Wie ein Geflecht aus Wasseradern zieht sich der Bach da durch den Boden.
Mir ist der Mund staubtrocken.
Mir hat ein Straßenkehrer mal erzählt, dass an so brütend heißen Tagen, wenn auch der pechschwarze Asphalt schon flimmert, dass da der Bach schon mal zutage tritt, schwemmt alles mit sich mit.
Ich muss jetzt leider weiter.
Ahoi, und pass gut auf, dass dich der Bach nicht mitreißt. Sollst du ihm mal begegnen.
Schleppt sich noch ein paar Meter weiter. Da fällt ihm auf, dass er auf so einem Kanaldeckel zum Stehen gekommen ist. Legt sein Ohr da aufs Kanalgitter und schließt die Augen, dass er nur schwarz mehr sieht. Horcht rein jetzt in die Unterwelt, ob man den Totenfluss da rauschen hört. Doch nichts.
Doch nichts.
Kein Rauschen, nicht. Hört rein,
Hört rein in die Stille.
Vergeht so eine Ewigkeit. Bis er das leise Tropfen hört.
Mein Lieblingstier heißt Winter.
Hörspiel in zwei Teilen von Ferdinand Schmalz nach seinem gleichnamigen Roman. Teil 1.
Mit Samuel Stojanov, Julia Franz Richter, Barbara Horvath, Lore Stefanek, Max Meyer, Lukas Gander, Werner Strenger, Wolf-Dietrich Sprenger, Johannes Zeiler, Alma Hofmann, Timo Strutzenberger, Michael Rastl, Julia Riedler, Burkhard Klausner, Thomas Reisinger, Hans Richter und Fabian Wittke.
Komposition Florentin Berger-Monit und Johannes Wernicke. Technische Realisation Christian Alten, Sebastian Ohm und Manuel Gluschewski. Regieassistenz Sarah Veit. Regie Henry Hüster. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2022.
Du willst noch mehr Krimis?
Die krassesten Krimis, von Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD, findest du gleich nebenan. In der ARD-Audiothek, im Hörspiel-Podcast Knallhart.